Hallo. Also ich bin die Mitli. Ich komme aus Chemnitz, was man vielleicht ein bisschen hören kann, aus der Stadt, die jetzt die ganze Welt kennt. Ah, seit den letzten Vorfällen, ole ole. Ich war vor einer Weile in Lyon und Chemnitz ist ja normalerweise eine sehr kleine Stadt, kennt kein Mensch. Ich bin also in Frankreich und erzähle, dass ich aus Deutschland komme. Und dann ist das Problem, ich habe immer schon ganz bewusst gesagt, ich komme aus Deutschland. Und dann haben die Leute immer schon gefragt, aus welcher Stadt kommst du denn? Und dann habe ich gesagt, Chemnitz. Und dann, das war kurz nach den Vorfällen, und so, ach, aus Chemnitz. Ja. Ich habe extra heute nichts Braunes angezogen. Ich muss das noch ein ganz kleines Stück. Gut. Ja, ein Hauch. Schupp, gut. Gut, okay. Also, ihr habt quasi heute, also hat Wolfgang mir erzählt, es geht bei euch gerade in der letzten Zeit so ein bisschen um die Frage, Gott kommt uns nah, beziehungsweise was es bedeutet und den Satz als solches. Und ich habe mir gedacht, wenn es gerade um das Thema Gott kommt uns nah und das Thema Advent und naja, Herr Jesus, zu Weihnachten geboren, ole ole, geht, dann würde ich gerne mit euch was zu diesem Thema hier machen. Und zu der Frage, darf ich dich beschenken? Weil ich das Gefühl habe, Gott stellt mir unter anderem diese Frage, darf ich dich beschenken? Alltagssituation, ich schlendere durch den Supermarkt und überlege, was ich kaufen und dann am Ende verkochen könnte. Da höre ich neben mir so eine freundliche Frau sagen, schönen guten Tag, wollen Sie nicht mal unsere leckeren Aufstrich hier probieren? Und ich sag, nee. Und denke mir dabei, wer weiß, was die mir wieder für ekliges Glutamat verseuchtes Zeug andrehen wollen. Mein erster Impuls zum Thema Geschenke. Oder ich bin zu Hause, öffne einen Brief, es ist so ein schöner Flyer, drauf steht 10 Euro Gutschein. Ich denke, cool, 10 Euro Gutschein. Dahinter ist aber dieser blöde kleine Stern. Und unten der Verweis, Gutschein einzusetzen bei einem Einkaufswert von insgesamt 50 Euro. Ich denke, ganz ehrlich, was ist denn das für ein Gutschein? Und bei dieser Frage, darf ich dich beschenken, habe ich ein bisschen das Gefühl, es geht genau um, also wenn die uns begegnet, stehen wir in der Gefahr, dass unser erster Impuls eigentlich genau das ist. Wer schenkt uns denn heutzutage wirklich irgendwas, ohne dass er dafür irgendeine Gegenleistung eigentlich gerne haben will? Oh, sehr gut. Nice one. Also, aber angenommen, es gibt, wir haben nicht so großzügige Menschen in unserem Leben, dann kann es ja durchaus manchmal sein, dass, keine Ahnung, das sich irgendwie komisch anfühlt, wenn da so ein Gott ist, der uns ständig irgendwas schenken will. Und dann beobachte ich durchaus Menschen, die dann so ein bisschen mit so einer gewissen Skepsis reagieren, so sagen, Gott will mir was schenken? Was will er denn dafür? Und ich finde, das, was so mal über Christen weiß im Allgemeinen oder was mir auch begegnet, was Menschen oft über Christen denken, ist ja häufig schon, dass die mit einem Gott zusammenleben, der zwar sagt, ich schenke dir was, aber dann doch kommt mit, naja, und im Gegenzug bist du schön gehorsam und machst genau das, was ich will. In diesem Sinne und dieser Frage würde ich euch halt gerne in eine Art Bibelsoap mit reinnehmen, weil ich nämlich in den letzten Wochen die Geschichte von Abraham, Isaak und Jakob, drei Männern aus der Bibel, mal komplett gelesen habe. Mega lang, super viele Kapitel. Ich habe Theologie studiert und ich habe eigentlich gedacht, ich kenne diese Geschichte, aber ich war total geflasht von dieser Geschichte und habe gedacht, so viele Informationen, die ich nicht wusste und das als frommes Kind. Noch eine kleine Information über mich selbst. Ich gehöre zu den Strebern. Das heißt, ich habe früher in der Kinderstunde, wir hatten so ein Buch zu Hause, Bibelquiz. Da habe ich die Fragen und die Antworten auswendig gelernt, damit ich ganz sicher gehe, dass ich in jedem Bibelquiz in der Kinderstunde immer gewinne. Und ich habe immer gewonnen. Genau. Ja, dementsprechend habe ich mich natürlich damals auch für eine wirklich gute Christin gehalten, weil ich ja so viele Informationen hatte. Hat sich später herausgestellt, dass das jetzt gar nicht so ist. Naja, jedenfalls. Geschichte aus der Bibel ist wirklich ein bisschen wie so eine Art Daily Soap. Also, es gab da diesen Mann in der Bibel, Abraham. Ich habe Abraham Lincoln gewählt. Schön als GIF, herrlich. Die Präsentation wundert euch nicht, ich habe bewusst die ein bisschen spackig gestaltet. Genau, also, Abraham lebt mit seiner Frau Sarah in Sarai damals noch, in Ur. Und Abraham hat zu einer Zeit gelebt, da gab es noch keine Christen, keine Juden, keine Kirche, keine Synagoge, ging gar nicht, weil mit Abraham fängt die ganze Geschichte eigentlich erst an. Wichtig für die Geschichte ist, dass seine Frau Sarai äußerst heiß war. Das wird direkt auch so in der Bibel beschrieben und ist äußerst relevant. So, Also dieser Abraham lebt in Ur, hört irgendwann so eine Stimme aus dem Off. Der hat ja keine Bibel und kennt gar nichts. Deswegen eine Art Stimme aus dem Off, die dann zu ihm sagt, zieh los in das Land, das ich dir zeigen werde. Und diese Stimme fügt dann hinzu, ich werde dich zum Vater, Stammvater vieler Völker machen. Und irgendwie muss diese Stimme für Abraham wohl sehr eindrücklich gewesen sein, denn dieser Abraham zieht tatsächlich los. Mit dieser Vision im Kopf, dass er Stammvater vieler Völker sein wird. Er schnappt eins zu seiner Familie, los geht's. Und das Verrückte dabei ist, ich glaube nicht, dass Abraham einen Plan B gehabt hat, weil Abraham nämlich nicht zu seiner Familie sagt, die da noch in Ur, also so die restlichen Verwandten, die da noch in Ur leben und sagt, hier Leute, ich habe da so eine Stimme aus dem Off gehört, es könnte sein, ich habe einen total an der Klatsche, aber es war irgendwie super eindrücklich, deswegen gehe ich jetzt mal los, aber für den Fall, ich habe mich geirrt, dann passt man noch ein bisschen auf mein Haus auf, weil kann sein, ich bin in einem halben Jahr wieder da. Das macht Abraham nicht, sondern Abraham zieht tatsächlich einfach komplett los, auf dieses, als Reaktion auf diese Stimme, die er da irgendwo gehört hat. Wegen einer Hungersnot landet Abraham erstmal in Ägypten. Und in Ägypten, stellt sich heraus, dass dieser Mann gar nicht ganz so mutig ist. Der war zwar so mutig loszuziehen, aufgrund dieser Stimme aus dem Off, aber, weil seine Frau Sarah ja heiß ist, hat er sich gedacht, oh, 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 Gefahr, Gefahr. Denn er sagt zu seiner Frau, wenn dich die Ägypter sehen, sagen sie bestimmt, das ist seine Frau. Dir werden sie nichts tun, aber mich werden sie umbringen, um an dich heranzukommen. Sag doch einfach, du seist meine Schwester, dann werden sie mich bestimmt am Leben lassen und deinetwegen gut behandeln. Tatsächlich, Sarah war wirklich so heiß, dass sie aufgefallen ist, Leuten ins Auge gestochen. Also ließ der Pharao Sarah holen. Und aus diesem Grund wurde aber, sagt die Bibel, die Familie vom Pharao krank. Interessanterweise, obwohl der Pharao gar keine Beziehung zu Gott hat, trotzdem checkt der Pharao, krass, die Krankheiten kommen wegen Abraham und seiner Frau Sarah, wie auch immer Gott das angestellt hat. Also ist der Pharao so schockiert, geht wieder zu Abraham und sagt, ey, was fällt denn dir ein? Du kannst mir doch nicht einfach deine Frau als deine Schwester verkaufen. Ich leg die flach und dann krieg ich hier Krankheiten an den Hals wegen dir. Verschwinde aus meinem Land, geht. Also haut Abraham, der hoffentlich seine Lektion gelernt hat, ab und zieht weiter nach Kanaan. Und dort schließt Gott interessanterweise schon mal, nochmal, diesen viel zitierten Bund mit Abraham. Da steht nämlich, deinen Nachkommen gebe ich dieses Land von der Grenze Ägyptens bis an den Euphrat, das ganze Gebiet, in dem jetzt noch andere Völker wohnen. Ganz klares Versprechen. Abraham wird Kinder haben, weil ohne Kinder keine Nachkommen, logisch. Allerdings bleibt seine Frau Sarai zu der Zeit immer noch kinderlos. Also hilft unser Glaubensheld Abraham, lieber Gott, ein kleines bisschen nach und schnappt sich Hagar, die Sklavin, die ägyptische, von Sarai. Gut, es vergeht ein bisschen Zeit, die beiden kriegen zusammen den Sohn Ismael. Und erst circa 13 Jahre später meldet sich Gott wieder bei dieser Familie und bestätigt dieses Versprechen, dass Abraham ganz viele Nachkommen haben wird. Dann folgt diese Namensänderung von Sarai zu Sarah und von Abraham zu Abraham. Und dann endlich, 14 Jahre nach Gottes ersten Versprechen, 14 Jahre, Alter, kriegt auch Sarah dann endlich das Kind und es nennt sie Isaak. Nach einer ganzen Weile hat Sarah mal wieder eine Eifersuchtsattacke wegen Hagar und Ismael und so weiter. Die will die beiden in die Wüste schicken, Abraham will aber nicht so richtig, keine Ahnung. Spricht aber dann, hält mit Gott Rücksprache und Gott sagt, hier, ist okay, lass die gehen, ich passe auf die beiden auf und ich mache auch Ismael zu einem großen Volk, alles in Ordnung, gut. Also gehen die beiden, Sarah stirbt nach ungefähr 27 Jahren und Isaak wird erwachsen. Hey. So. Habe ich mich jetzt verblättert? Nee. Doch. Und Isaak wird erwachsen, genau. Wenn der Isaak erwachsen ist, braucht er natürlich eine Frau. Also denkt sich Abraham, ich will jetzt nicht unbedingt eine Frau für den Isaak holen, die hier aus der Gegend kommt, die sind alle so gottlos, sondern ich will gerne meinen treuen Besitzverwalter zurück nach in das Land schicken, wo ich herkomme. Und da soll der mal für den Isaak eine Frau suchen. Und interessanterweise tatsächlich schickt er den los mit diesen Worten. Und der Herr, der Gott des Himmels, wird seinen Engel vor dir herschicken, sodass dein Auftrag gelingt und die Frau dir folgen wird. Er hat mich aus meiner Sippe und Heimat weggeholt und mir mit einem Schwur zugesagt, dass er meinen Nachkommen alles dieses Land geben wird. Irgendwas scheint ja schon auch auf dem Weg in den vielen Jahren mit Abraham passiert zu sein. Ich vermute, der hat seine Verbindung zu Gott durchaus intensiviert. Jedenfalls geht dieser Besitzverwalter tatsächlich los, findet Rebekka. Das stellt sich raus, dass diese Rebekka tatsächlich zur Verwandtschaft von Abraham gehört. Der fragt nach, kann ich die mitnehmen als Frau für Isaak? Die sagt, ja, alles klar, die kommt mit. Und Isaak und Rebekka heiraten. So. Rebekka kann auch erst keine Kinder kriegen. Auch sie ist ganz am Anfang unfruchtbar. Und dann betet Isaak und es heißt, der Herr ließ sich erbitten. Und schließlich dann, und wieder 20 Jahre nach der Hochzeit, das mit dem Kinderkriegen war damals ein Riesending. Als Frau warst du nichts, wenn du keine Kinder gehabt hast. Und dann 20 Jahre nach der Hochzeit kriegen die beiden Söhne Jakob und Esau. Coole Typen, oder? Also, schon während der Schwangerschaft kämpfen die beiden Jungs in Rebekkas Bauch. Und Rebekka denkt sich, Gott, was ist denn los? Also erst machst du mich schwanger und dann kämpfen die, ich habe übelste Schmerzen, das ist einfach blöd. Und daraufhin sagt dann Gott, von den zwei Söhnen in deinem Leib werden einmal zwei verfeindete Völker abstammen. Eins wird mächtiger sein als das andere, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und das war krass für die damalige Zeit. Normalerweise war der Ältere der Chef der Familie, aber hier steht, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und das hat Rebekka erfahren, noch vor der Geburt der Zwillinge. So. Einige Zeit danach. Ach ja, nee, Quatsch. Und zwar, warum habe ich diese Bilder gewählt? Esau ist der maskulinhaarige Jäger und der Lieblingssohn seines Vaters. Und Jakob ist eher so ein häuslicher, ruhiger Mensch und Liebling seiner Mutter. Die Zwillinge werden älter. Und eines Tages kommt der haarige Esau, übelst hungrig von der Jagd nach Hause, kommt zu Jakob in die Küche. Jakob kocht gerade lecker Linsen. Und dann bringt Jakob, gewitzt wie er ist, aber nicht durch Betrug, seinen Bruder dazu, ihm das Erstgeburtsrecht zu verkaufen für eine Schüssel Linsen. So, danach passiert erstmal damit nichts mehr. Wir haben erstmal nur gehört, der verkauft das Erstgeburtsrecht. So, eine Zeit danach, genau, Erstgeburtsrecht, eine Zeit danach erscheint dann Gott auch Isaak und verspricht auch ihm, dass auch seine Nachkommen so zahlreich wären wie die Sterne am Himmel. Und direkt danach zeigt sich auch Isaak wieder von seiner feiglingshaftesten Seite, denn auch er fürchtet, dass, wenn er jetzt in dem Land, wo er jetzt unterwegs ist gerade, die Leute seine heiße Frau Rebekka sehen, dass auch die wieder denken, oh, die schnappe ich mir und bringe den Isaak deswegen um. Deswegen erzählt auch er wieder, dass es seine Schwester ist. Deswegen auch er holt der, auch da passiert's wieder, dass der Herrscher des Landes sich die Frau schnappt, auch der checkt das wieder, dass das Rotz war, das, was da passiert ist, kriegt übelste Angst, Abimelech, und das kannst du doch nicht bringen, geh. Gleiche Geschichte wie beim ersten Mal. Und dann schließlich passiert eine große Tragik, finde ich, in der Geschichte, denn trotz der Prophezeiung vor der Geburt der Zwillinge will unbedingt Vater Jakob seinem erstgeborenen Sohn Esau das Erbe übertragen. Und trotz auch des offensichtlichen Ungehorsams Esaus, der hat sich benommen wie eine Sau, trotzdem will er ihn unbedingt segnen, ist ja sein Lieblingssohn. Und dann folgt die Geschichte von einem echt blöden Zerbruch, denn durch eine List bringt der jüngere Sohn Jakob den Vater dazu, ihn zu segnen, als Esau gerade auf der Jagd ist. Die verarschen den nach Strich und Faden, diesen senilen alten Mann. Esau kommt nach Hause von der Jagd, ist stinkend sauer und die Bibel sagt sogar, dass Esau geweint hat. Und ich stelle mir vor, was es bedarf, damit dieser haarige, harte Jäger da sitzt und laut weint über das Unrecht, was da gerade passiert ist. Ihm war nämlich da an der Stelle ein Riesenhaufen Geld durch die Lappen gegangen. Ein Riesenhaufen Viecher, ein Riesenhaufen Sklaven bei Abraham und Isaac und Jakob. Die Familien waren ja jetzt nie arm. Und vermutlich, das legt zumindest die Bibel nahe, war ihm die große Verheißung mit den vielen Kindern gar nicht sonderlich wichtig. Und das Tragische daran ist irgendwie, da hast du eine Familiengeschichte, wo irgendwie jeder irgendwie so falsch zu liegen scheint. Da ist in Isaak, ein Vater, der hat eine wundersame Geburt von Zwillingen erlebt, hat eine Prophezeiung, eine Aussage Gottes vorher gekriegt, dass der Ältere dem Jüngeren dienen wird und trotzdem will er seinen älteren Sohn segnen. Da ist ein Esau, der ist mit der Segnung seines Vaters einverstanden, obwohl der ganz genau weiß, dass er Jahre zuvor für eine Schüssel Linsen sein Erstgeburtsrecht verkauft hat. Da ist ein Jakob und eine Rebekka, die wollen zwar was, was eigentlich vorausgesagt war und eigentlich auch rechtens war, durchsetzen, aber machen es natürlich auf super miese Art und Weise. Und am Ende siegen die zwei zwar, aber das Traurige an der ganzen Geschichte ist, dass Jakob dann fliehen muss und Rebekka ihren Lieblingssohn nie wiedersehen wird. Tragisch. Echt wie in so einer Soap. So. Von da ab hasst natürlich Esau Jakob übelst und Rebekka kriegt mit, die Mutter, wie Esau, der haarige Jäger, darüber redet, dass wenn der Vater dann tot ist, dann bringt er seinen Sohn, seinen Bruder Jakob um. Also flieht Jakob zum Onkel Laban. Er übernachtet während seiner Reise auf dem Weg. Im Traum erscheint ihm Gott und in diesem Traum macht Gott ihm ebenfalls dieses Versprechen, dass seine Nachkommen so viele sein werden wie der Staub auf der Erde. Und dann sagt Gott noch dazu, mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen und stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Da ist also dieser jüngere Bruder Jakob, der seinen älteren Bruder betrogen hat, den um den Segen beschissen hat und ums Familien. Erbe, theoretisch, hat er dann zurückgelassen, aber hat ihn erstmal beschissen. Und statt, dass Gott ihm im Traum begegnet und sagt, Jakob, raffst du dich eigentlich noch? Das geht gar nicht, was du hier abziehst. Stattdessen macht Gott ihm dieses Versprechen. Das finde ich super krass. Und das Verrückte daran ist, die Antwort von Jakob ist folgende. Jakob antwortet, danach legte Jakob folgendes Gelübde ab. Wenn Gott bei mir ist, mich auf meiner Reise beschützt und mir Nahrung und Kleidung gibt. Und wenn ich wieder sicher zu meiner Familie zurückkommen werde, dann soll er mein Gott sein. Dann soll er mein Gott sein. Das heißt, Gott macht nicht nur dem Betrüger Jakob ein Versprechen, sondern der macht auch noch dem Jakob das Versprechen, der sich noch nimmer richtig für einen Weg mit ihm entschieden hat. Ich finde es übelst abgefahren. Irgendwann erreicht dann Jakob seine Verwandten. Dort verguckt er sich direkt in Rahel. Das ist die jüngere Tochter von Laban. Jakob schlägt also vor, hey Laban, du gib mir deine Tochter Rahel zur Frau und ich arbeite 7 Jahre für dich. Gesagt, getan, super krass. Aber das Problem ist, nach 7 Jahren schickt Laban heimlich Lea, die unattraktive Lea, zu Jakob ins Bett. Keine Ahnung warum, der so blöde ist und das nicht merkt. Also schläft er mit ihr, damit sind sie nach damaligem Recht gewissermaßen verheiratet. Der Betrüger wird betrogen und als Jakob dann den Schwindel bemerkt, geht er zu Laban und Laban antwortet, das ist bei uns nicht sitte, die jüngere Tochter vor der älteren zu verheiraten, entgegnete Laban. Verbring mit Lea die Hochzeitswoche, dann bekommst du Rahel noch dazu. Allerdings musst du weitere 7 Jahre für mich arbeiten. Jakob willigt ein, verbringt eine Woche mit Lea, bekommt Rahel zur Frau und bleibt weitere 7 Jahre bei Laban. So. Und die Geschichte von diesen beiden Schwestern ist ähnlich tragisch wie die von Sarai und Hagar vorher. Denn das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass Jakob auf die hübsche Rahel steht und nicht auf die etwas unattraktivere Lea. Was macht Lea? Die kriegt ein Kind nach dem anderen. Super krass. Und ihr lest mal die Geschichte. Da, also ganz ehrlich, ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Das ist so schlimm, das zu lesen, wie diese Frau über viele, viele Jahre um die Liebe ihres Mannes buhlt und um die zu kriegen, ein Kind nach dem anderen kriegt. Alter. So, irgendwann sind 7 Jahre um, Schuld ist getilgt. Jakob will gerne zurück ins Land seines Vaters und seine Frau mitnehmen. Es passiert noch ein kleines bisschen was zwischendrin. Und Laban will aber, Onkel Laban, will den Jakob gerne näh ziehen lassen, eigentlich. Es kracht einige Male, also ist wirklich dramatisch. Und schließlich lässt er ihn aber dann doch gehen. So, auf der Reise begegnet Jakob einigen Engeln. Und dann kommt er schließlich seiner alten Heimat so nah, dass er seinem, im Clinch liegenden Bruder Esau Boten entgegenschickt. Und interessanterweise, also es ist wirklich, Jakob scheißt sich an dieser Stelle wirklich fast in die Hose. Aber interessanterweise reagiert Esau völlig anders als ursprünglich erwartet. Er metzelt nie einfach alle nieder, sondern da lief Esau ihm entgegen und umarmte ihn. Er fiel ihm um den Hals und küsste ihn beiden weinend. Das ist wirklich jetzt ein bisschen wie Hollywood. Also, genau. So, ich denke, an dieser Stelle unterbreche ich mal, weil ich glaube, das reicht, um deutlich zu machen, was das für ein Chaos ist. So. Was ich hier gerade mit euch gemacht habe, war eine geschichtliche Betrachtung von Ereignissen. Das, wie wir es wahrscheinlich im Geschichtsunterricht ungefähr machen würden. Die Abfolge von Ereignissen. Und davon extrem zu unterscheiden, ist aber Heilsgeschichte. Weil Heilsgeschichte bedeutet, Gott zeigt seinen Charakter. Geschichte meint sowas wie, Jakob betrügt seinen Bruder, deswegen hasst er ihn, er muss weglaufen. Und Heilsgeschichte meint aber, obwohl Jakob seinen Bruder betrogen hat und echt Mist gebaut hat, spricht Gott ihm trotzdem Schutz und Aufmerksamkeit zu. Dieses zweite, Gott spricht ihm Schutz und Aufmerksamkeit zu, das sagt viel weniger etwas über Jakobs Charakter, als vielmehr über Gottes Charakter. Und das steht hier im Mittelpunkt. Wenn ich danach gehen würde, was für uns manchmal so, vor allem als Christen oder auch medial, was man so über Christen mitkriegt oder was Leute so von irgendwelchen Christen erlebt haben oder so, wenn ich mir das angucke, dann habe ich das Gefühl, unsere großen Themen drehen sich übelst viel um richtig und falsch. Unser Gott, den wir manchmal so vorleben nach außen hin, da habe ich manchmal das Gefühl, der wäre eigentlich dann damals zu Abraham ganz am Anfang gegangen und hätte gesagt, so Abraham, hier übrigens, ich bin Gott. Jetzt machen wir mal 3 Jahre Bibelstudium, wenn du dann genau weißt, wer ich bin und was ich will. Und wenn du dann wirklich sehr gehorsam bist, dich gut benimmst, allen meinen Regeln folgst, dann überlege ich mir mal, ob du perfekt genug bist, um der Vater meiner Nachkommen sozusagen zu werden, von Israel und am Ende auch von uns Christen. Unsere Fragen sind doch ganz häufig sowas wie, na, ist das denn richtig oder ist das denn falsch, wenn ich mich jetzt für diesen oder diesen Job entscheide? Ist das denn gut, dass Person C sich nicht dafür entscheidet, ihre Probleme zu lösen? Kann denn Person D Christ sein, wenn sie nicht explizit zu Jesus Christus betet? Macht man das denn nur 5% seines Einkommens zu geben? Wenn ich die Geschichte von Abraham, Isaak und Jakob lese, dann habe ich das Gefühl, Gott dreht sich viel, viel weniger um genau diese Fragen. Dass es scheint so, als wäre es ihm am allerwichtigsten, was unsere Haltung ist. Klar, unser Verhalten ist ihm wichtig, ne? So eine Stelle wie Jakobus 2,20. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Das lässt sich ja nie leugnen. Natürlich, wenn wir sagen, wir glauben, aber man sieht nichts an dem, was wir tun, dann wird das Rotz. Aber trotzdem lesen wir da die Geschichte im Alten Testament von diesen 3 stinknormalen Männern. Da ist dieser feige Abraham, der seine Frau Sarah eigentlich verrät und jemandem anders einfach so gibt, weil er Angst davor hat, umgebracht zu werden. Da ist dieser super schlechte Vater Isaak, der einen seiner Söhne viel lieber hat als die anderen und dieses blöde Verhalten dann auch noch an seinen Sohn schön weitergibt. Da ist ein Jakob, der ein so schlechter Ehemann ist, dass er seine Frau Lea in die Verzweiflung treibt, sodass die ein Kind nach dem anderen kriegt. Und genau diesen schlechten Vätern, Ehemännern, diesen Betrügern, diesen Angsthasen schenkt Gott dieses übelst krasse Versprechen. Wie kann dieser Gott, um jetzt zurückzukommen zu ganz am Anfang, wie kann Gott, wenn seine Geschenke wirklich an Bedingungen geknüpft wären, diesen Familien irgendetwas schenken? Wie kann der gerade diese Familien zu Helden der Geschichte werden lassen?
Weil wenn wir weiter in der Bibel lesen, ist offensichtlich, dass seine Maßstäbe, Gottes Maßstäbe damals nie anders waren als jetzt. Gott wollte genauso damals, dass wir gute Väter, gute Eltern sind und dass wir lieben. Und trotzdem hat er sich dazu entschieden, diese Männer zu Glaubenshelden werden zu lassen. Ich mag diese Stelle total. Ebenso glaubte Abraham fest an Gott und hörte auf ihn. Als Gott ihm befahl, in ein Land zu ziehen, das ihm erst viel später gehören sollte, verließ er seine Heimat. Dabei wusste er überhaupt nicht, wohin er kommen würde. Er vertraute Gott. Es scheint für Gott wirklich das Wichtigste zu sein, dass unsere Haltung ihm gegenüber stimmt. Ich glaube, es geht ihm in erster Linie darum, ob wir wollen, ob wir versuchen, ob wir lernen, ob wir nach Scheitern wieder aufstehen und ob wir versuchen, von ganzem Herzen uns von ihm beschenken zu lassen, uns von ihm segnen zu lassen, uns von ihm lieben zu lassen. Und dabei habe ich mir vorgestellt, Gott könnte Folgendes zu mir sagen, und ich würde euch diesen Text gerne vorlesen. Den sage ich mir manchmal als kleinen Brief von Gott, so stelle ich mir es ein bisschen vor, an mich, genau. Ich stelle mir vor, wie Gott zu mir sagt: Mein liebes Kind, ich liebe dich. Ich sehe den hohen Anspruch, den du an dich selbst stellst. Und ich sehe dein tägliches Scheitern. Ich sehe, wo du andere nicht liebst. Ich sehe, wenn du eine schlechte Ehefrau bist oder eine schlechte Mutter. Ich sehe dein Begehren, dein Neid, deine Gier, deine Angst. Mir sind alle deine Fehler bewusst, auch die, die du noch gar nicht wahrnimmst. Aber all das steht für mich nicht im Mittelpunkt unserer Beziehung. Viel wichtiger als deine Fehler ist meine bedingungslose Liebe zu dir. Viel wichtiger als dein Wissen über mich und dein Handeln ist deine Haltung. Ich wünsche mir, dass deine Selbstzweifel nicht wichtiger sein dürfen als meine Liebe zu dir. Ich wünsche mir, dass du dein Versagen nicht wichtiger nimmst als mein Versprechen, dich immer zu lieben. Bei mir ist keine Verdammnis, keine Scham, keine Urteile. Bei mir findest du Gnade. Darf ich dich heute damit beschenken? Es ist deine Entscheidung. Willst du deine Selbstzweifel, dein Versagen, deine Verdammnis, deine Scham an die erste Stelle in deinem Leben setzen? Oder willst du dich jeden Tag neu dafür entscheiden, zu versuchen, dich von mir lieben zu lassen? Zuzulassen, dass ich dich beschenke, obwohl du vielleicht glaubst, das nicht verdient zu haben? Dein ehrlicher, offenherziger Versuch, mir nachzufolgen und dein Wille, immer wieder aufzustehen, wenn du scheiterst, reicht mir, um mit dir Geschichte zu schreiben. So wie bei Abraham, Isaak und Jakob. Und ich würde es gerne so, bevor wir dann gleich noch ein bisschen Musik haben, gerne so als Frage in den Raum werfen. Vielleicht ist ja heute für dich der Tag, mal wieder zu sagen, ja, ich will. Vielleicht gehörst du zu den Leuten, die, wie die Männer in der Geschichte, manchmal über 13, 14, 15, 20 Jahre nichts von Gott gehört haben oder beziehungsweise Gott ein Versprechen gemacht hat und das einfach über Jahrzehnte nicht einzuhalten scheint. Vielleicht ist heute wieder der Tag zu sagen, okay Gott, ich will es aber wieder versuchen. Ich will gerne mit dir laufen. Ich will mich trotz meiner Enttäuschung wieder von dir lieben lassen. Vielleicht ist ja heute der Tag, wo du dich entscheidest, okay, ich will meine Scham nicht mehr zum wichtigsten Teil meines Lebens werden lassen. Ich will mich da nicht länger verstecken. Oder vielleicht ist es auch, dass du so ein bisschen wie, kennt ihr das? Man hat so richtig Mist gebaut und irgendjemand muss ja dafür bezahlen. Und natürlich im Kopf weiß man vielleicht, eventuell als Christ, Gott vergibt mir, aber dann dieses mir selber zu vergeben. Manchmal habe ich das Gefühl, ich brauche dieses, ich vergebe mir selber nicht, um mich vor den anderen rechtfertigen zu können, zu sagen zu können, ja, aber seht ihr, ich vergebe mir selber nicht. Das wird gebüßt von mir höchstpersönlich, das war ein ganz schlimmer Fehler, das geht gar nicht. Und dann fühle ich mich Gott gegenüber, als würde ich so dastehen. Wisst ihr, wie Kinder, wo die Mutti dann sagt, Hallo Lore, kannst du bitte die Spülmaschine ausräumen? Und tut so, als würde sie nichts hören. Und das Schöne ist aber, und gleichzeitig ja auch das Herausfordernde. Gott ist niemand wie Eltern, die dann kommen, den Arm wegreißen und sagen, hast du mich gehört? Spülmaschine ausräumen! Sondern Gott ist eher jemand, der sich daneben hinstellt, während du dir die Ohren zuhältst und das nicht hören willst, was er sagt, und sagt, du darfst mir deine Hand gerne geben. Ich bleib so lange stehen, wie auch immer lange du Zeit brauchst. Meine Hand bleibt die ganze Zeit ausgestreckt. Aber vielleicht ist heute dein Tag, um die Hände von den Ohren wegzunehmen und zu sagen, Gott, ich will das gerne mal versuchen. Auch wenn ich vielleicht möglicherweise gar nichts über dich weiß. Ich habe keine Ahnung, welchen Charakter du hast. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich habe Gruselgeschichten von dir gehört. Aber vielleicht ist heute der Tag, um zu sagen, ich will es mal ausprobieren. Wer weiß. Also fühl dich eingeladen, wenn du Bock hast. Es gibt ein paar Leute, die bieten an, für andere Leute zu beten. Dazu gehöre ich. Hier die Menschen, die Hände heben. Genau. Also wenn ihr wollt, könnt ihr da gerne hingehen. Ihr könnt aber auch einfach mit eurem Nachbarn reden und vielleicht den fragen, ob er für euch beten will. Ich merke, mir tut's manchmal gut, wenn ich merke, es rumort in mir, dann irgendwann zu sagen, okay, zack, heute entscheide ich mich, ich spreche das aus. Es wird nie von heute auf morgen alles anders sein, sondern es sind Prozesse. Aber manchmal braucht's dieses Los. Okay, ich bete für uns. Die Band kann schon mal wieder nach vorne kommen, oder? Ja, ne? Genau. Und ja. Genau. Jesus, ich find's so geil, dass du dein Buch nie vollgepflastert hast mit Geschichten von perfekten Menschen, die alles super gemacht haben, sondern dass da die Geschichten von absoluten Vollpfosten drinne stehen, die du trotzdem einfach nur abgrundtief geliebt hast und die du für herausragende Sachen ausgesucht hast. Und herausragende Dinge mit denen gemacht hast. Jesus, und ich bete, dass wir uns heute hineinstellen können in genau diese Geschichten und sagen können, da ist ein Gott, der mich geil findet, egal was die anderen sagen, egal was mein innerer Kritiker sagt, egal was wer weiß, wer er sagt, da ist ein Gott, der liebt mich abgrundtief und der will mich heute und mein Leben lang beschenken. Jesus, und ich bete, dass du mir hilfst, dass du uns hilfst, irgendwie so die Hände zu öffnen, die Dinge loszulassen, die wir festhalten und dann Sachen von dir zu kriegen, die du uns schenken willst. Und dass du uns die Ausdauer gibst, dann wenn du verschissene 13, 20 Jahre deine Verheißungen zum Beispiel nie erfüllst, wie bei den Männern. So. Jesus, ich danke dir, dass du trotzdem gut bist. Und ich danke dir, dass du im Prozess bist, dass du im Warten bist, dass du im Weinen bist, dass du im Lachen bist, dass du im Trauern bist, im Loslassen, im Steine sammeln, im Steine zerstreuen, wie auch immer. Genau. Amen.